Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 waren die USA und die zivilisierten Teile der Welt geschockt, seelenverletzt. Und man suchte nach Heilung und viele schauten natürlich auf die Popmusiker, auf die Großen, was könnten sie tun, was könnten sie sagen, wie könnten sie helfen, und er war besonders gefordert und gefragt, Bruce Springsteen, der lange nichts sagen konnte, und das war vielleicht auch richtig, und etwa ein Jahr später dann kam er zurück mit The Rising, und das ist für mich immer noch der vielleicht größte Song im Zusammenhang mit diesen Anschlägen vor 14 Jahren am 11. September 9/11. Das ist der Anfang der heutigen Ausgabe des Soundchecks auf Radio 1. Radio 1, ein Sender, der Musik ernst nimmt und dementsprechend auch eine Sendung unterhält, in der sich vier Menschen über neue Platten unterhalten. Platten, die heute am Freitag erschienen sind. Und es sind heute Abend Christian Schröder. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Christian Seidel, nach langer Pause mal wieder dabei.
Hallo.
Guten Abend. Und
Servus.
Dann ist Claudia Gerd dabei.
Abend.
Sie ist die Frau, wird trotzdem als Letzte erwähnt, weil ich von rechts nach links mir gegenüber sitzend die Person, ich weiß auch nicht warum. Mein Name ist Andreas Müller, ich bin der Moderator dieser Sendung und der Techniker. Wir sind wieder live aus Potsdam, das heißt, ich muss die Regler drücken und fahren und schieben, und dementsprechend wird das heute Abend auch alles klingen. Es geht um neue Platten von Richard Hawley, einem Debüt von einem Mann namens Petit Noir. Wir reden über das neue Album von Duran Duran, und los geht's aber mit einem der Comebacks dieses Jahres. Wir hatten ja schon ein anderes Blur, aber das hier ist vielleicht sogar noch dicker, nämlich es gibt etwas Neues von den Libertines, Anthems for Doomed Youth. Bitte schön, Claudia.
Ja, genau, und da fange ich mal an mit dem Märchen. Anfang der Nullerjahre haben sie es möglicherweise als einzige Band dieser Zeit geschafft, die Schönheit des Imperfekten und Verschwendung von Talent wieder populär zu machen. Sie haben mit ihren zwei Alben und unzähligen chaotischen Spontan-Gigs dem Gitarren-Europa das gegeben, was es brauchte. Und dann fielen die Libertines 2004 der Sache zum Opfer, durch die sie groß geworden sind. Etwa der komplizierten, temperamentvollen Beziehung der beiden ungleichen Frontmänner Pete Doherty und Carl Barrett. Carl hatte zwar für seinen Teil schon längst verstanden, dass ihn Petes dunkler Abgrund vor der Langeweile rettet und in seinem Wesen ergänzt. Pete aber, berauscht vom eigenen Ich und anderen Substanzen, wurde es plötzlich nicht müde zu zeigen, wie egal ihm die Band geworden ist. Er versetzt sie bei Proben und Auftritten, hat andere Freunde, wird aus Verbitterung von Barrett aus der Band geworfen, revanchiert sich bei dem mit einem Einbruch, geht in den Knast. Kurz, es folgt ein über Jahre in den Medien dokumentiertes Drama. Und parallel zu seinem Leben in der Yellow Press versucht Pete in anderen Musikern dieselbe Unmittelbarkeit und Erdung zu finden, wie er sie von Barrett kannte, bis er erkennt, dass auch er ihn braucht, um sich komplett zu fühlen. Dann letztes Jahr wittert Carl eine günstige Gelegenheit, fliegt nach Thailand, wo Pete den vielleicht ersten ernst gemeinten Entzug macht. Vorher gab es zwar schon ein paar halbherzige Reunion-Konzerte, davon ein ziemlich gutes in Berlin. Doch nun ging es ja um neue Songs, um ein neues Album. Und während beide so über ihre Dämonen sich austauschen, gelingt die Musik irgendwie wie von selbst. Die beiden restlichen Mitglieder der Band und Produzent Jake Gosling, bekannt von Ed Sheeran, werden eingeflogen, und nach kurzen 6 Wochen ist die neue Libertines-Platte Anthem for Doomed Youth im Kasten.
Da sind sie wieder, die Libertines. Ganga Din war das gerade aus dieser Platte Anthem for Doomed Youth. Und das ist gut zu wissen, dass der CD-Player so eingestellt ist, dass er nicht stoppt, wenn die... Ach, ist egal. Das sind technische Details, die Hörerinnen und Hörer nicht interessieren müssen. Ich muss nur den Verantwortlichen finden und vermöbeln nachher. Egal, weil es ist eigentlich nicht erlaubt, die CD-Player so zurückzulassen im Studio. So, aber zu den Libertines. Schweigen im Saal. Ehrfurcht.
Man wundert sich, man denkt, diese Akkordfolgen, diese Instrumentierung, das hat es doch bestimmt schon mal gegeben. Und Christian hat sowas Ähnliches gesagt. Man würde denken, dieser Song, der ist schon vor 20 Jahren geschrieben worden, aber es klingt trotzdem irgendwie ganz neu, ganz anders, mitreißend. Das ist für mich so eine Art Planstelle im britischen Pop, die hier besetzt wird. Also dann früher Bands wie die Small Faces, wie die Kings, also junge Menschen in zerrissenen Klamotten mit großem Enthusiasmus, die sich Gitarren umhängen. Dann waren es The Clash, die Sex Pistols. Jetzt sind es die Libertines, die ganz sicher auch dieser Ahnengalerie folgen.
Ja, also die, Entschuldigung.
Nee, ich wollte
kurz ergänzen, das war bloß eine ganz kurze Ergänzung. Die Small Faces sind ja auch eine erklärte Lieblingsband der von Pete Doherty. Also da das hört man auch, glaube ich, nicht umsonst raus. So. Aber ich wollte.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es ein fantastisches Lied ist, ein fantastisches Album. Ich war ja vorher so echt skeptisch, ja. Wird es nochmal was nach 11 Jahren? Hat es ja alles schon gegeben, irgendwie so. Und hat in Tränen geendet, irgendwie. Ich erinnere an die Stone Roses, die ja ein ähnliches Versprechen gegeben hatten mit dem ersten Album. Und ja, und dann hört man es an und man schüttelt sich nur noch, wie toll das ist.
Also, das Ding ist ja, was haben wir hier vor uns liegen? Also das ist ja erstmal natürlich eine tolle Platte, da gehen wir gleich nochmal im Detail natürlich auch noch rein, aber die Band hätte die größte Rockband der Nullerjahre werden können oder der letzten 10 Jahre, was weiß ich so. Und sie machen alles kaputt, sie machen alles kaputt, was nur kaputt zu machen geht. Die verteufelten Drogen, das dumme englische Macho-Ding, ich weiß nicht, was da alles zusammenkommt. Und ich höre diese Platte und ich bin wirklich total begeistert und völlig traurig darüber, was hätte alles sein können? Nun sollen wir ja nicht so hadern und überhaupt. Nee, Claudia?
Nein, das überhaupt ist der Kopf. Nicht. Überhaupt nicht. Das ist doch das Größte, was uns passieren konnte. In dieser verfickten, Entschuldigung, leistungsorientierten Gesellschaft, in dem es immer nur noch um Konsum und Optimierung und, weiß ich, gesundes Leben und Gesundheitswahn geht, endlich mal wieder zwei junge Menschen, die wirklich talentiert sind und die es einfach wasten, also die es wegschmeißen, die einfach nicht üben, die keinen Leistungsdruck verspüren und auch überhaupt nicht leistungsbereit sind und uns einfach zeigen, dass es auch ohne geht und dass das auch mal wieder sein muss. Und auch wirklich mal gegen Bands, wie wir hatten vor 2 Wochen hier die Fools im Soundcheck und da war ich ganz traurig, weil ich ein Fan der ersten Stunde war und dann dieses neue Album natürlich schrecklich finde, weil die einfach einen Perfektionismus dort walten lassen, der jede auch noch, also wirklich Authentizität, ich weiß, das ist irgendwie ein schweres Wort im Popgeschäft, aber irgendwie so Perfektionismus ist ja das Gegenteil von Ehrlichkeit. Ja? Man versucht irgendwie was so zu drehen, dass es nicht mehr so ist, wie es eigentlich ist. Und das finde ich schrecklich, weil das ja genau diesen konsumorientierten Leistungsdruck in der Gesellschaft widerspiegelt und die Libertines machen da eben einfach nicht mit.
Im Übrigen ist es ja, das ist ja die ewige Geschichte, ja. Also was hätte werden können, klagt man ja auch so über Amy Winehouse und genauso bei muss man halt auch bei Pete Doherty sagen, die ersten beiden Platten wären nicht so geworden, wenn er nicht die so drauf wäre, wenn er nicht diese selbstzerstörerische Ader hätte. Also da hätte nichts werden können, wenn er nicht so, wenn er anders gewesen wäre. Also
erstaunlicherweise ist er ja kein Kollateralschaden dieser Entwicklung ausgerechnet. Er hat überlebt. Diese Platte ist ja gewidmet Alan Watts, Amy Winehouse und Robin Whitehead. Also letztere seine Freundin, ersterer ein sehr guter Kumpel von ihm und Amy Winehouse wissen wir alle. Ja. Und das sind dann vielleicht die Doomed Youth, aber er hat überlebt und Fame and Fortune. Libertines, Fame and Fortune aus ihrer Platte Anthem for Doomed Youth. Da ist er wieder, der ganze Swagger, der ganze Grind und Dreck, den derzeit wahrscheinlich auch nur Doherty rausschreien, singen kann. Das letzte Baby Shambles Album hatte mir ja sozusagen den Glauben an ihn so ein bisschen zurückgegeben, weil ich das auch schon sehr, sehr gut fand. Damals aber noch natürlich unter dem Einfluss von entstanden. Und siehe da, er kann es auch nüchtern und vielleicht sogar noch einen Tuck besser, weil wir reden vielleicht gerade noch ein bisschen über die Texte auf dieser Platte. Meine Güte, wann habe ich zum letzten Mal so großartige Sätze gelesen und beziehungsweise gehört, wie auf dieser Platte? Das hat man eigentlich irgendwie total vergessen, dass ja gerade auch die englische Songschreibekunst durchaus mal ein paar spannende Inhalte geboten hat.
Also ich finde es toll, dass das, es ist einfach nur ein tolles drittes Libertines-Album, ja. Also es ist jetzt auch gar nicht der Versuch, irgendwie den Sound oder das, was sie damals gemacht haben, ins Jahr 2015 zu überführen, sondern die machen einfach da weiter, als hätte es 11 Jahre Pause nicht gegeben, und das finde ich wahnsinnig sympathisch und toll. Und das ist natürlich auch, muss ich sagen, wenn man die Libertines sozusagen von ihrer Erzählung, die ja Greatest Rock'n'Roll Story Ever Told, abkoppelt, reduziert sich natürlich ganz vieles auf eine Handvoll toller Songs oder beziehungsweise ein Versprechen, das sie damals der Welt gegeben haben, aber nie eingelöst haben, und das tun sie jetzt so ganz einfach nebenbei. Mhm. Finde ich großartig.
Also die Musik klingt wirklich sehr frisch, sehr mitreißend, enthusiastisch, aber es ist quasi auch festgefroren. Das ist, klingt genauso wie 2004, als ihr letztes Album rauskam. Zeit ist stehen geblieben oder wie in so einer Zeitkapsel, einfach weil dann die Entwicklung dieser Band unterbrochen wurde. Damals, Anfang der Nullerjahre, gab es eine ganze Reihe von britischen Rockbands. Es gab die Arctic Monkeys, gab die Kooks, es gab Maximo Park, Block Party und so weiter. Und zum Beispiel die Arctic Monkeys haben sich eigentlich von Platte zu Platte weiterentwickelt. Und das erleben wir jetzt nicht bei den Libertines.
Ja, eben. Also das habe ich schon eben gemeint, dass die Arctic Monkeys eben auch auf, sie wollen halt die Spitze erreichen. Die sind halt überhaupt nicht leistungsunwillig, sondern
Ehrgeiz ist ja nichts Schlechtes. Und auch die Libertines sind sicherlich ehrgeizig.
Ja, aber sag jetzt mal einfach, ich wünsche mir, die Arctic Monkeys würden immer noch so klingen wie auf ihrem ersten Album. Ja.
Man kann aber nicht immer 22 sein.
Also leider, ich mein, nicht. Das sind aber natürlich, also die Arctic Monkeys ist die absolute Ausnahmeband. Ja. Der Klasse von 2005. Alle anderen haben nichts Substanzielleres mehr zustande gebracht. Ob die Arctic Monkeys, ob die Weiterentwicklung wirklich eine gute ist, darüber könnte man jetzt streiten. Das haben wir auch bei jeder Platte, die sie veröffentlicht haben, auch gemacht. Ich finde, sie haben alles verloren von dem, was an Rock'n'Roll mal wichtig und gut war bei ihnen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Natürlich, klar, das ist schon irgendwie faszinierend, dass diese Platte auch vor 12 Jahren hätte erscheinen können oder so, zum einen. Aber buchen wir es doch unter Folkmusik. Also ja. Ich finde, das ist eine klassische Qualität, die diese Band hier hat. Und sie hat einfach einen Swagger-Sound, der, also wie die Gitarren da zusammenkommen. Die Produktion ist mir zwar teilweise ein bisschen zu clean, aber es wird immer so auch der richtige Sound gefunden. Das hören wir beim nächsten Track für die Gitarren. Das rumpelt, ist aber tight. Sie klingen wie eine besoffene, sehr gute Pop-Band. Sind sie natürlich nicht, sie sind viel besser als das. Das finde ich einfach irre.
Ein Statement einfach, genau.
Ja, es ist halt so eine rumpelnde Piratenbande, also genau das, was eine Band dann auch, wenn sie richtig toll ist, sein muss. Und das ist all das, was in Anführungszeichen Indie-Rock eben, wenn man das, darf man den Begriff benutzen, ich weiß nicht, in den letzten Jahren eben auch komplett versaut hat. Ich meine, kein Wunder, dass das niemand mehr hören wollte, dieses gejämmerliche Zeug, was uns da, also die hatten auch nichts zu sagen, aber doch hat die, der hier seine ganze Drogengeschichte nochmal aufkocht, no pun intended, das ist einfach der Hammer. Und im nächsten Song Iceman, da lohnt es sich wirklich mal hinzuhören, was er da, in welchen Bildern er erzählt und klar macht: Heroin ist totaler Scheiß. Es bringt überhaupt nichts. Es ist Dreck. Und dieses Stück hat mich so umgehauen wie kaum ein anderes in den letzten Jahren.
Ja. Wohl auch trotzdem immer mit so einem Augenzwinkern noch, ne? Und interessanterweise, da du ja Blur erwähnt hast, haben die ja auf ihrem letzten Album Magic Whip ja auch einen Ice Cream Man. Und die Gitarre bei dem jetzt folgenden Stück klingt wie Jonathan Richmans Gitarre bei Ice Cream Man. Also irgendwie, Zitate können sie auch.
Obwohl, ich glaube, der Iceman und der Ice Cream Man, das sind zwei ganz verschiedene.
Also ich weiß nicht, ich finde es halt eigentlich, genau das, was du ansprichst, ist halt, die Platte ist halt so vom Wahnsinn umweht. Und für mich hat die auch irgendwie so fast alles, was man sich immer vom Pop irgendwie ersehnt, von der Rockmusik, und dann doch so selten erfährt. Also es haut dann echt um.
ich glaube, Doherty war jedes Mal irgendwie im Entzug, wenn die eine Platte gemacht haben. Ne? Also, wie ich das gelesen habe, jedes, also tatsächlich, ja. bei allen drei Alben hat er entweder unmittelbar davor oder vielleicht danach einen Entzug gemacht und eben jetzt in diesem, das wäre ja so ein Luxus, ist ja so ein absolutes Luxusstudio, wenn man sich das anschaut, also mit Swimmingpool,
ja,
mit wie gecampten Rasen, dieses Karma-Studio in Thailand.
Aber jetzt müssen wir nochmal leider feststellen, dass die sozialen Medien heute verkündeten, dass zwei Gigs in England ausgefallen sind, gestern und heute, wegen einer medizinischen Situation, mehr ist nicht rauszukriegen. Das Management der Libertines hat aber gesagt, der Lollapalooza-Auftritt, beziehungsweise nicht namentlich genannt, sondern dass alle anstehenden Auftritte nicht davon beeinflusst sind. Hoffen wir nur, dass der Iceman nicht wieder da war. Die Libertines. Geht ganz langsam los. Leise. Toll. Einfach mal reinfallen lassen, dieses Stück. Iceman, Libertines, eines der großen, vielen großen Stücke auf diesem Album, das wirklich unerwartet toll geworden ist.
Hit, 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 Hit.
Genau, anders kann es gar nicht sein, glaube ich.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Schnell zum nächsten Künstler, Petit Noir mit La Vie est Belle. Und für alle, die nicht wissen, was das heißt, ist nach einem Schrägstrich auch der englische Titel dran. Life is Beautiful. Bitteschön. Christian.
Ja, jetzt geht es hier um den wahrscheinlich mindestens zweitinteressantesten Lebenslauf dieses Abends. Yannick Ilunga wurde vor 24 Jahren als Sohn eines kongolesischen Vaters und einer angolanischen Mutter in Belgien geboren. Und ist seit seinem 6. Lebensjahr in Kapstadt aufgewachsen. Musikalisch führte seinen Weg vom Kirchenchor über Metalcore und Indie-Rock zum Hip-Hop. Kanye Wests Album 808 and Heartbreak wurde für Ilunga zum Erweckungserlebnis. Er arbeitete mit südafrikanischen Hip-Hop-Hipstern, die sich Capital of Cool nannten, und fand im amerikanischen Musiker und Schauspieler Mos Def, der einige Zeit in Kapstadt lebte, einen prominenten Mitstreiter. Solange Solange Knowles, die jüngere Schwester von Beyoncé, veröffentlichte Musik von Ilunga auf einer Compilation. Im Sommer 2012 kam seine Debütsingle heraus. Anfang 2015 dann die hochgelobte EP The King of Anxiety. Jetzt also das erste Album mit dem vermutlich oder auch nicht ironisch gemeinten zweisprachigen Titel La Vie est Belle, Life is Beautiful. Für seine Musik hat Yannick Ilunga den Begriff Noir Wave geprägt, in der Langfassung New Wave with an African Aesthetic. Es gibt also einerseits vertrackte polyrhythmische Beats und euphorisch helle Highlife-Gitarren, andererseits aber auch dunkle Synthesizer-Fanfaren wie von Joy Division und sehr tiefe Bässe. Doch beherrscht werden die Songs von Ilungas dramatisch sonorem Baritongesang, der gerne mit Phil Oakey verglichen wird, der Stimme von The Human League. Ilunga versteht sich als Vermittler. Meine Musik befindet sich genau in der Mitte, sagt er. Wenn ich ein Land wäre, dann befände es sich genau auf dem Äquator. Jetzt haben wir das erste Lied und das heißt Freedom.
Petit Noir mit einem Stück aus seiner Platte La Vie est Belle, Life is Beautiful, Freedom hier im Soundcheck auf Radio 1. Ich schreie es gleich heraus. Ich bin total begeistert von dieser Platte. Sie ist exakt für mich im Himmel zusammengebastelt worden. Was für ein Statement, was für eine Energie, was da alles zusammenprallt. Begeistert mich völlig, was für ein Performer. Gehen wir vielleicht dann noch mal ein bisschen tiefer. Vielleicht mal erstmal eure Eindrücke.
Also man hört unbedingt, es ist ein Überzeugungstäter. Also da ist echt eine wahnsinnige Energie und Euphorie da in der Musik. Vor allem auch in so den afrikanischen Zutaten, die da drunter klappern und rasseln und irgendwie der Drumbeat. Aber auf der anderen Seite, es ist halt einfach super toll für Leute, die 1983 für das größte Popjahr aller Zeiten hielten, weil es klingt echt wie Tears for Fears, ja. Oder für jemand, der sich fragt, was ist eigentlich am anderen Ende der Welt hängen geblieben, von dem, worüber wir seit 50 Jahren so reden, Tears for Fears, Talking Heads, vielleicht ein bisschen Depeche Mode, interessant.
Also ich kann dir sagen, Ilunga schwört Stein und Bein, dass er all diese Künstler, auch Depeche Mode und so weiter, New Order, nicht gehört hat. erst vor ganz kurzer Zeit, nachdem alle irgendwie meinten, dass er erinnere an die. Er sagte halt, er kommt vom Punk und hat einfach alles Mögliche gehört und wollte Afrika, verschiedene afrikanische Sentenzen mit seiner Idee von elektronischer Musik zusammenbringen. Können wir ihm glauben.
Ja. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich finde, dass diese afrikanischen Elemente doch sehr runtergedimmt sind. Also und die Produktion klingt teilweise schon auch glatt und
ja, aber das ist, da müssen wir erstmal fragen, was sind denn die afrikanischen Elemente? Also das ist die unsere Rhythmik Popmusik basiert komplett auf afrikanischen Elementen. Mhm. Sie kommen schließlich aus dem Jazz und das ist der Anfang aller Popmusik und die Beats sind halt solche. Und
ich dachte, es gibt mal eine Sendung, in der du nicht das Wort Jazz sagst.
Ja, das wird es nicht mehr geben. Das wirst du nicht mehr erleben.
Aber es ist
Afrobeat-Musik. Nein, aber was ist denn deine Vorstellung von afrikanischer Musik? Das ist irgendwie, was ist afrikanische Musik? Ich meine, das ist ein Kongolese, der in Südafrika aufwächst, Schiss hat vor Fremdenfeindlichkeit, weil die Südafrikaner keine Kongolesen mögen oder jedenfalls nicht solche wie ihn. Er ist sozusagen mehrfach disloziert und entwurzelt. Das Lustige ist ja, dieser Titel kommt ja von einem Film, der handelt, den hat ihm, glaube ich, sein Großvater erzählt, der hat den gar nicht selbst gesehen, hat sich diesen Film dann immer weiter selbst zusammengeträumt, von einem Musiker, der sein Glück in der großen Stadt findet, ein kongolesischer Film übrigens, und das verfolgt ihn seitdem er eigentlich denken kann und so. Und was, aber dieses Bild von Afrika, das ist ja das Interessante, warum soll zum Teufel diese Musik denn nicht so klingen? Ich meine, in Kapstadt hören sie ja auch nicht mit batteriebetriebenen Transistorradios Buschgesänge, sage ich mal, etwas zugespitzt jetzt.
Nee, ich finde ja, die Entwicklung hört man sowieso auch schon mal, dass sie also überall hingingen, die afrikanischen Rhythmen, weil ich finde, dass ein paar Schlagzeugsounds ja schon wie Samba-Klänge klangen, die ja auch ihren Ursprung in afrikanischen Beats hatten oder dann sogar in diesen Baumwoll-Flücker-Blues Beat, in diesem einen Song, ich glaube, den hören wir auch als nächstes, diesen schleppenden Beat, also ich finde, da merkt man ja schon, dass das die Wiege der Musik auch ist, Afrika.
Ja, aber die Gefängnissongs, die du da meinst, sind natürlich in den USA erst entstanden. Da ja, aber, die Leute in Ketten
ja, aber natürlich und, nicht ohne den Einfluss, ne?
Naja.
Das ist ja klar, aber hier, okay, dann ist es jetzt hier wieder zurückgekommen.
Petit Noir mit dem Titelstück seines Debütalbums La Vie est Belle, Life is Beautiful, und er hat gesagt, es sei tatsächlich so gemeint. Er will darauf aufmerksam machen, dass das Leben tatsächlich schön ist und es könnte noch viel besser sein, wenn die Menschen sich nicht so viel Unsinn antäten. Und er habe bei einem Videodreh in Kongo Menschen kennengelernt, die halt nichts haben, in ihren Dörfern leben, aber eigentlich ganz zufrieden sind. Und er sagt halt, wenn es Geld nicht gäbe, wäre diese Welt eine ganz andere. Man kann, wie Christian Schröder auch sagen, na, vielleicht ist das aber auch sozusagen Ironie. Ich weiß es nicht. Interessant ist ja, dass die positiven Texte etc., die da teilweise sind, ja, stoßen auf diese Düsternis, also was die Stimme angeht,
das habe ich mich überhaupt
die ganze
gefragt,
Farbe angeht.
Ob du das deshalb so toll findest, weil er was vereint, was eigentlich unvereinbar ist, dieses Dark New Wave mit diesen temperamentvollen afrikanischen Polyrhythmen. Ist das so? Weil das Songwriting jetzt textlich ist er ansonsten nicht so stark, bis auf den letztgehörten Song.
Das ist vielleicht wirklich der beste Song des Albums, der ist perfekt. Der ist ja auch ziemlich reduziert, ne? Also man kann ja mit Synthesizern auch ganz andere Sachen machen, wie wir auch später in dieser Sendung noch hören werden. Aber es ist eben auch, es ist eine Musik, die Atmosphären schafft beim Hören, und es gibt diesen wahnsinnig schwelgerischen dramatischen Gesang, und das ist natürlich toll.
Phrasenschwein 5 Euro jetzt. Aber es ist so, schwelgerischer Gesang.
Ah, okay.
Nee. Ja, das ist tatsächlich der beste Song. Das ist so der Depeche Mode Song von dem Album. Und der auch, wo, also wie gesagt, diese Percussion, die sonst da drunter läuft, diese irgendwie hochgepitchten Drums, die nehmen einen zwar erstmal wahnsinnig mit und diese ganze Euphorie, aber man ist dann schon sehr bald erschöpft, ehrlich gesagt, davon. Und dann die Melodien sind ja auch so vorwärts treibend und so, aber wie gesagt, auf halber Strecke mache ich da dann schlapp.
Also ich finde irgendwie ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen würdest, aber ich finde, gerade zum Ende hin entspannt sich das Album eher. Also es fängt sehr aggressiv an, obwohl ich auch gemerkt habe, nachdem ich erstmal so ein bisschen die Stirn gerunzelt habe, das ist irgendwie die, also das Form und Inhalt passen da zusammen. Da ist er auch irgendwie aggressiver im Text. Und deshalb passt das, aber da ist halt irgendwie Polyrhythmik und Bombast-Keyboard irgendwie zusammen und irgendwie finde ich das teilweise echt zu viel, also für meinen Geschmack. Ich finde, wenn er sich mehr entspannte und mehr die Sache fließen lässt, so wirklich im hinteren Teil des Albums, wird es dann schon schön, obwohl es dann auch wiederum so mehr andere Songs gibt, die auch nicht so cool sind. Also der Mittelweg trifft es dann doch irgendwie ganz gut.
Nee, nix, Mittelwege sind schlecht. Ich finde dieses Album wirklich ein sehr, sehr gutes Statement, ist ein Schlag gegen all die Romantiker im Norden, die meinen und wissen, wie afrikanische Musik, wenn es überhaupt so etwas wie afrikanische Musik gibt, nennen wir sie südwestafrikanische Musik, klingen muss. Das hier ist emanzipatorisch, es ist ein absolut rundes Ding, finde ich, ein absoluter Trip vom Intro, was ich grandios finde, was einen sofort mitnimmt, über ganz, ganz viele tolle Stücke und mich entlässt dieses Album melancholisch, bewegt und euphorisch, ich weiß auch nicht. Wir hören jetzt noch Down. Petit Noir mit Down aus seiner Platte La Vie est Belle, Life is Beautiful. Demnächst übrigens in 2 Wochen oder so, oder nächste, übernächste Woche in Berlin live zu erleben, in so einer komischen Bude in der Revaler Straße in Friedrichshain. So und so Badehaus, nie von gehört. Kennst du das?
Simpler Badehaus.
Ja, ist das gut?
Ja.
Okay. Mal checken, wie es in der Jugendsprache heißt.
Betriebsausflug.
Das ist die Wertung übrigens.
Hit. Geht in Ordnung. Hit. Hit.
Dreimal Hit und einmal geht in Ordnung. Der Kollege Seidel zog die geht in Ordnung Karte. Ja,
sorry.
Du brauchst ihn nicht entschuldigen. Hallo. Völlig in Ordnung. Bis den Nachrichten gibt es jetzt Musik von Quabs. Letztes Jahr super Hit gehabt mit Walk. Dann sollte Anfang des Jahres das Album kommen. Ist nicht gekommen. Man dachte schon, oha. Wieder so eine Karriere, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen versagt. Jetzt ist die Platte aber da. Love and War heißt sie. Und das ist das Titelstück. Quabs. Herzlich willkommen zum Soundcheck auf Radio 1. Nicht, wie es der Jingle verspricht, live aus dem Admiralspalast, sondern live aus Potsdam-Babelsberg. Ich weiß, es versammeln sich ja immer Hundertschaften von Fans vom Admiralspalast-Studio. Nein, natürlich, es war noch nie einer da. Warum auch? Gibt ja nichts zu sehen, außer vier traurige alte Menschen meistens.
Bitte?
Naja, gut, du nicht.
Gut,
nein, wir sind noch ein bisschen im Exil. Übernächste Woche gibt es dann wieder Admiralspalast. Was es aber immer stets gibt, ist die fabelhafte Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook. Derzeitiger Stand 1638 Fans. Das schwankt derzeit immer um diese Marke. Es kommen welche dazu, gehen welche weg. Kommen welche dazu, kommen welche weg. 1638, es macht mich ein bisschen nervös, weil ich will endlich mal in so Bereiche kommen wie diese YouTube-Typen. Wie heißen die? Le Floyd?
Ja, ja.
Vielleicht müssen wir mal Angela Merkel einladen in den Soundcheck.
Oder wie Mesut Özil, der hat glaube ich auch 3 Millionen, oder?
Mesut Özil hat 3 Millionen
ja,
Likes?
Ja.
Wow. Na gut, dafür ist von diesen Likes hier keiner bezahlt, gibt keine Werbung, alles organisch gewachsen. Bio, sozusagen eine der wenigen Bio-Seiten auf Facebook. Andreas Müller Soundcheck, gucken Sie mal dahin. Da wird nämlich auch wieder diskutiert, zum Beispiel, dass eine Hörerin absolut nie mit mir übereinstimmt. Und sich eigentlich immer nur die Platten kauft, die ich schlecht finde. Ex negativo, aber warum denn nicht? So, Christian Schröder, Christian Seidel, Claudia Gerz sind heute zu Gast hier in dieser Sendung. Und wir reden jetzt über ein neues Werk der Band Duran Duran. Bitteschön, Christian.
Ja, Duran Duran muss man, glaube ich, nicht groß vorstellen. Eigentlich reicht ein Satz von Dietrich Dietrichsen, dem weisen Mann, der mal schrieb, wenn die Rolling Stones die Rockband waren, aber die Popband, Roy Black, der Schlagersänger, dann waren Duran Duran die New Wave Band. 1978 ganz kurz von einer Handvoll stadtbekannter Selbstdarsteller in Birmingham gegründet, erfanden Duran Duran praktisch die 80er Jahre, konterten den Horror von Maggie Thatcher mit rokokoesker Dekadenz und monströs überzeichnetem Dandytum. Musikalisch paarten sie die artifizielle Kühle von Kraftwerk mit Disco-Bässen und reichlich überkandideltem Croonertum. Und eine Zeile aus ihrer ersten Single Planet Earth gab einer ganzen Bewegung ihren Namen Some New Romantic Looking for the TV Sound. Im ersten Drittel der 80er Jahre waren sie damit allgegenwärtig. Danach gab es die üblichen Geschichten, Streits, Umbesetzungen, Seitenprojekte, vorübergehende Trennungen, alles, was da so üblich ist. Richtig weg waren Duran Duran aber nie. Immer wieder gab es ein überraschendes Hit-Album. Zwischendurch auch unsägliche Tribute-Geschichten. Inzwischen nach 100 Millionen verkaufter Platten sind sie bei Nummer 14 angelangt. Paper Gods heißt das Album. Ich sag, wie es ist. Es ist ein sehr zeitgemäßes Album. Da gibt's ein Duett mit der Haussängerin Keisha, eins mit Janelle Monáe, eine Spoken Word Einlage von Lindsay Lohan. In drei Fällen spielt John Frusciante Gitarre. Manchmal klingt's ein bisschen gewollt auf EDM und Elektrokommerz getrimmt. Ansonsten funkeln auch in den neuen Stücken Glanz und Eleganz ihrer allerbesten Tage durch. Mark Ronson und Nile Rodgers haben co-produziert. Federführend war Ben Hudson. Und das alles sorgte dafür, dass, wie ich finde, das nicht altbacken wirkt.
Duran Duran zusammen mit Janelle Monáe und Nile Rodgers. Pressure Off. Aus dem neuen Album Paper Gods, hier im Soundcheck auf Radio 1. Claudia Gerd ist froh, dass das Lied endlich zu Ende ist.
Nein, das ist der beste Track des Albums, so würde ich das nicht sagen. Hm. Aber es ist trotzdem ein bisschen zu lang für einen richtig guten Hit.
Zu lang?
Ja. So 50 Sekunden zu lang.
Off the Pressure heißt er ja, aber ich finde, da ist doch sehr viel so reingepresst. Also, klar, man hört Nile Rodgers, aber es ist dann auch so eine Zwangseuphorie, so eine Zwangsbegeisterung, die einen so erfassen soll, auch mit diesen Frauenchören dann am Ende und so eine schlimme Disco-Schleife, finde ich, für mich. Also,
das gab es doch immer.
Von allem zu viel, finde ich, in diesem
Also ich finde, das ist echt klassisch Duran Duran. Also ja. Die Disco-Gitarre, diese Hands-in-the-Air-Chorus, die White Soulboy-Stimme von Simon Le Bon, die Eleganz, auch die Frauenstimmen, das wie man es von Wild Boys und Notorious kennt.
Aber es gibt aus der frühen Phase gibt es von denen schon auch Titel, die wesentlich sparsamer umgehen mit den Synthesizern zum Beispiel.
Also das ist sehr, sehr lange her. Also ja, spätestens Wild Boys war sozusagen ja der Fritz Lang-Moment, wie bei dieser Band, noch einen drauf, gib ihm und
die Band zum Beispiel Ästhetik. Hat das getan, was du ja vorhin eingefordert hast von Libertines, die haben sich natürlich weiterentwickelt, ja. Also ich glaube, das erste Album, da war überhaupt kein anderes Instrument drauf als Synthesizer und irgendwann haben sie halt Notorious gemacht, was ja damals stilbildend war und ich glaube, jetzt sitzt auch gerade schon wieder einer und bastelt aus dem Track irgendwie eine Hip-Hop-Nummer. Also ich finde, da ist echt nichts falsch dran.
Claudia.
Ja, also ich finde, ja genau, also an dem Song machen sie auch alles richtig, weil da gehen sie genau auf die 12. Aber das machen sie nicht über das ganze Album, was ich nicht verstehe, weil was mir ja am besten an der Band gefällt, ist ihre Arroganz. Also in jedem Interview wird erzählt, wie toll und originell sie waren. Doch habe ich doch neulich erst von diesem Nick Rhodes, dem Keyboarder, gelesen, dass er so sonderlich stolz drauf ist, dass er damals nicht diesen DX7 Synthi genommen hat, den dann wohl alle vor allem in Excess hatten und so, weil sie immer anders klingen wollten. Und hier der Sänger brüstet sich damit, Lindsay Lohan mit draufgenommen zu haben, weil, ja, die ist doch jetzt so schlimm im Drogenexzess gewesen und so eine Persona non grata. Und dann schreiben sie es aber gar nicht auf die Platte rauf, dass sie damit macht. So. Das muss man dann irgendwo nachlesen in irgendwelchen verschiedenen Interviews, dass die da diese Spoken Words für den Dancephobia, glaube ich, Song liefert. Und das klingt alles so, das ist so, weiß ich nicht. Also ich finde, die hätten noch viel mehr zu ihrem Hedonismus auch von früher stehen sollen. Das kommt da nicht auf dem ganzen Album rüber. Die versuchen auch in ein paar Songs gleich im ersten auch so ein bisschen Gesellschaftskritik auf einmal unterzubringen mit Materialismus und so. Wir sind alle nur noch hinterm Zeug her und interessieren uns nicht mehr für die wahren Sachen und das Ende ist irgendwie, er rettet den Planeten. Das passt nicht zueinander. Also da weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Das ist mir zu...
Sind halt auch schon 50 jetzt, mein Gott.
Was ist das für eine
Erklärung? Bisschen älter schon als 50, ne?
Bisschen älter noch, ja.
Ende 50,
ich weiß, wie das
nie.
Ist. Duran Duran, What Are The Chances? Eine Hörerin schrieb gerade... via Facebook. Mit dem Song könnten sie auch bei Wetten, dass auftreten. Wetten, dass gibt's ja nicht mehr, aber es ist ein stimmiges Bild, finde ich. Ich finde noch ein anderes Bild, beziehungsweise, was heißt Bild? Ich finde, Helene Fischer könnte diesen Song auch auf ihrer nächsten Tournee covern. Also er würde in ihr Repertoire passen. Das Ding geht nicht so richtig mehr, finde ich.
Naja, das ist halt, ich hab's... Also lief schon gesagt, das ist halt so der Ordinary World oder Save a Prayer-artige Track, den die dann auch immer haben. Also diese, wie soll ich sagen, diese euphorische Verzagtheit, die ja auch so typisch ist irgendwie für die Band und für Songwriting von Nick Rhodes. Also klar, was man sagen kann, ist, das hatten wir mit der Band schon mal besser, ja, aber ganz schlecht finde ich es auch nicht.
Man kann diese Band aber auch überhaupt für einen Irrläufer der musikalischen Evolution halten. Das war ja extrem, also schon auch in der Kleidung. Also diese Ananas-Igelfrisuren, gefärbte Haare, super enge, die allerengsten Schuhe und Hosen und dazu dann Lederjacken mit den meisten Nieten und so und eben auch so eine Art Rokoko-Pop, was wir
ja selber gesagt haben. Das, aber das
also
war ja
extrem
ein,
getrieben,
ja,
das ist, hat
aber
auch,
das war ja
das
eine Überzeichnung. Also das war ja, das war ja
und das ist gescheitert und das ist nee. Einfach, eigentlich ist es längst ausgemendelt. Das ist von der Evolution eigentlich schon wieder überholt.
Das Problem ist, dass es eben nicht gescheitert ist. Also das Problem ist, das war ja ursprünglich, wie gesagt, war das ja eine Überzeichnung, eine Karikatur, ja, dieses Dandytums, also dass die Anzüge dann halt lila waren, ja, und dass die Schuhe natürlich italienisch waren, aber halt gelb. Und dass 10 Jahre später Dieter Bohlen so aussah und das ernst nahm, dafür können die nur wirklich nichts.
Ja, aber zurück ins Jahr 2015, also das Traurigste an der Platte ist einfach, dass wir vor wenigen Monaten die letzte Platte von Giorgio Moroder hatten, der ähnliches Prinzip verfolgt hat, nämlich jüngere Künstler zu featuren. Und der ist aber auf die 12 gegangen. Und selbst wenn es jetzt nicht mein persönlicher Geschmack war, habe ich da die Konsequenz verstanden und respektieren können. Und die machen es halt schlechter. Also ich verstehe es dann einfach auch gar nicht. Also
ja, ich weiß, ich frage mich, warum sie tatsächlich noch Platten machen. Sie müssten es ja, glaube ich, nicht mehr. Also nee. Das ganze Geld kann nicht durch die Nase gezogen oder in Yachten versenkt worden sein.
Das sind halt Künstlernaturen.
Ja. Übrigens, das wir müssen ja korrigieren, du hast gesagt, sie sind 50, sie sind alle fast 60. Das ist natürlich,
ja, aber Alter spielt keine Rolle. Komm.
Ja.
Sehen jünger aus.
Also. Pablo Escobar hat viel Geld mit denen verdient.
Der eine hat jetzt eine Gesichtscreme auf den Markt
ehrlich?
Gebracht. Ehrlich? Ja.
Die ist gut, ja?
Die soll gut sein, also auch sein, die Mitmusiker empfehlen das.
Duran Duran, The Universe Alone. Das ganz große Kino am Ende der regulären Ausgabe dieser Platte. Die Deluxe Edition geht dann noch ein paar Stücke weiter. Zu hören hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
Die Niete kam von Claudia Gerd, der Hit von Christian Seidel.
Klar.
Klar.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Letzte Platte in dieser Sendung und die kommt von Richard Hawley und heißt Hollow Meadows. Ich bin immer wieder ein bisschen erschrocken, wenn ich nachlese, wie alt er ist. Er ist nämlich 3 Jahre jünger als ich, dieser Richard Hawley. denke ich doch immer, dass der schon in den 50er Jahren wahrscheinlich Musik gemacht hat und heute so im Samtjackett, eben im kleinen Club mit seiner Band nochmal Sachen zur Aufführung bringt. Mental ist er wahrscheinlich auch im Samtjackett, im Roten und im kleinen Club und auf dem Sofa immer schon gewesen. Wenngleich er immerhin auch bei Pulp mitwirkte, meistens als Session-Musiker und Live-Musiker, denn dieser Hawley ist ein ziemlich guter Gitarrist. Aber wie gesagt, die Moderne ist nicht sein Ding. Er lebt in der Vergangenheit, er beschwört auf seinen Alben, die Studioalben, die regulären, die allesamt nach bestimmten Plätzen seiner Heimatstadt Sheffield benannt sind. Er beschwört eine bessere Zeit, eine frühere Zeit, als die kleinen Leute ihren kleinen Spaß hatten mit kleinen Erlebnissen in dieser Stadt, die ja nun nicht so wahnsinnig viel an Schönheit zu bieten hat. Aber man schlägt sich irgendwie durch, dann trinkt man ein paar Biere und dann geht das mit dem Leben schon wieder. Das hat er ein paar Jahre gemacht und hat wahnsinnige Schlagzeilen bei den Kritikern immer bekommen. Und mit True Love's Gutter 2009 fast sowas wie einen Hit gehabt. 2005, als die Schule in Sheffield, die 2005er Schule, losbrach mit gewaltigem Krach, die Arctic Monkeys haben wir eben schon genannt, hat er mit Cole's Corner sein für mich schönstes Album überhaupt aufgenommen. Und vor 3 Jahren mit Standing at the Sky's Edge nochmal was ganz anderes gemacht, nämlich eine, wie ich finde, brillante Neo-Psychedelic Wall of Sound Krachplatte, die wahrscheinlich auch einfach mal sein musste. Die sollte noch eigentlich erfolgreicher werden als alles, was er vorher gemacht hat. Tourneen standen an und was passiert? Er spielt ein paar Shows und legt sich aufs Maul und bricht sich irgendwas ganz schön bitterlich. Und bekommt entsprechende Schmerztabletten verschrieben und was weiß ich, was er noch alles so in sich hineingeworfen hat und geht damit richtig auf die Reise. Also mit anderen Worten, es läuft super schief, er kriegt eine Medikamentenabhängigkeit, er sagt auch, ja, in seiner Jugend hätte er ja auch schon so ein paar Sachen genommen und das war irgendwie nicht so toll, das gab dann, wirkte dann irgendwie wieder zusammen und überhaupt, naja. Es kulminiert in dem Satz, dass er dem Guardian gesagt hat, wäre ich zu früh berühmt geworden, wäre ich heute tot. So, er lebt aber, er ist wieder da mit Hollow Meadows, das ist ein Ort etwas außerhalb von Sheffield. Und es ist wieder genauso wie immer, große Melancholie, erzählt auf eine Art und Weise, wie es heutzutage, glaube ich, sonst eigentlich niemand mehr tut. Man müsste wahrscheinlich so nach ganz samtig speziellen Country- und Western-Ikonen suchen, die vielleicht noch irgendwo rumlaufen. Es ist Nordenglisch bis in die letzte Faser hinein. Und hätten wir jetzt ein schönes, warmes Bitter hier, wir würden es erheben, das Glas, und anstoßen auf Richard Hawley und seine Platte. Die beginnt mit Ich will dich immer noch, bis die Sonne kalt wird. Wow. I still want you. Hier geht's los. Unverkennbar Richard Hawley. Nichts Neues auf dieser Platte, wenn man so will, aber das Althergebrachte bei ihm ist meiner Ansicht nach immer noch weitaus besser als ganz viel anderes, was sonst so unterwegs ist.
Ja, und zum ersten Mal ist seine Stimme, also von dem Crooner Richard Hawley, die Stimme etwas brüchig, ein bisschen versehrt klingt sie. Finde ich aber gut.
Die Medikamente wahrscheinlich.
Ja.
Aber es ist eine Wahnsinnsstimme, ne? Dieser Bariton, ja. das ist ja auch ein bisschen so eine gute Nacht. Stimme, die einen auch so in den Schlaf legen könnte. Aber wenn man dann bei den Texten zuhört, ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen unheimlich.
Ich kann das auflösen mit der Stimme an dieser Stelle.
Achso, darf ich kurz auf Christian antworten?
Ja, gerne.
Ich finde genau, was du sagst. Das ist immer so, als wäre er die eigene Medizin für seine eigenen Wunden. So diese wohltemperierte Musik und die wohlklingende Stimme als Medizin.
Ach, das hast du aber schön gesagt.
Besser als die Tabletten.
Okay, aber jetzt zu der Stimme.
Ja, es ist tatsächlich so, dass er zum ersten Mal wohl geübt hat. Sonst ist er immer so ins Studio gegangen und die Songs sind vorher entstanden und zwar auch aufgenommen als Demos schon in seinem eigenen Schuppen, den er Disgraceland nennt. Anlehnung an Graceland, vor allem, was ist disgraceful, dieses Ding. Und für diesen Track hat er tatsächlich die Demo-Version des Gesangs benutzt. Und der große Rest wurde neu eingespielt. Mhm. Ich vermute mal, wäre es im Studio nochmal gesanglich aufgenommen, dann wäre der Samt komplett wieder da gewesen. Ja.
Aber ich finde, das steht ihm ganz gut. Also vielleicht ist es auch einfach nur das Alter. Wie alt ist er denn eigentlich?
48. Ja, klingt viel älter als er ist.
In besten Jahren. Also ich finde es auch, das war nicht sehr, also sehr schöne, sehr, sehr schönes Lied, sehr schöne Platte. Und umso mehr ging es mir bei der Platte so, dass ich bei einigen Songs, auch bei dem, mich gefragt habe, echt, kann es sein, dass es dieses Lied nicht schon immer gab? Und wenn nicht, wie war eigentlich das Leben vorher so? Also
ärmer auf jeden Fall.
Ja.
Das Interessante ist ja, der sieht aus wie so ein bisschen so ein Roy Orbison für Arme oder für Nordengländer. Also er hat immer noch diesen Quiff, also wie sagt man auf Deutsch, diese Tolle. Die große Brille, die Buddy Holly Brille, die Klamotten.
Schnurrbart, oder auch?
Manchmal, aber im Moment glaube ich nicht. Im Moment nicht, ne?
Okay.
Nee, auf dem Cover auch nicht.
Es ist sozusagen, es ist das amerikanische Lebensgefühl der 50er Jahre, schwingt da immer so mit. Sein Vater war ja auch ein Rockabilly-Gitarrist. Auf dem Sterbebett haben sie zusammen, also er hat seinen Vater in den Tod begleitet. Im Hintergrund liefen Rockabilly-Platten und man trank Dosenbier. Ja. Das ist das große nordenglische Gefühl eben. Aber dann in dieser Musik ist eben das ganz andere Echo irgendwie da, ne? Also es ist irgendwie total, will es amerikanisch sein? Da ist ein bisschen Las Vegas und Elvis und überhaupt. Aber es bleibt der Pub in England. Und deswegen ist er vielleicht auch nur in England so eine große Nummer. Keine Ahnung.
Das ist das Schicksal von englischen Singer-Songwritern. Man erwartet es nicht aus England oder vielleicht will man es auch nicht. Also so, das ist einfach ein amerikanisches Genre und deswegen haben wir also so, aus England will man irgendwie Verrücktheiten und Pop und schräge Vögel, aber irgendwie so Singer-Songwriter aus England haben sie einfach schwer.
Er hat ja auch lange gehadert mit seiner Karriere, hat lange gebraucht, überhaupt dann solo die ersten Platten zu machen, wahrgenommen zu werden. Dann galt er ja nur als so eine Art Lokalheld. In England verkauft er mittlerweile sehr viele Platten. Es hat schon den Status eines Stars. Hier im Rest der Welt wird er eher wahrgenommen von Kritikern und geliebt. Und er scheint sich auch so ein bisschen selber im Wege zu stehen.
Zu den Kritikern müssen wir gleich was sagen. Oder ich würde gerne was dazu sagen. Aber erst wenn wir mal Which Way, das ist ein Track, der noch am ehesten an das Vorgängeralbum erinnert, weil er ein bisschen mehr rockt. Richard Hawley hier im Soundcheck auf Radio 1 mit Which Way aus seiner neuen Platte Hollow Meadows. Und ich habe eben schon die Kritiker angesprochen. Mojo, 3 Punkte von möglichen 5. Guardian, 3 Punkte von möglichen 5. Christian Schröder mäkelte auch schon wieder rum, als die Musik jetzt gerade lief. Mit anderen Worten.
Ich habe nicht rumgemäkelt.
Ja, doch. Das Vorgängeralbum war doch schon besser und so und überhaupt.
Würde ich auch sagen, aber das ist auch wieder toll.
Aber das ist ja das Spannende. Also da macht einer eigentlich, was er immer macht. Und er ist einmal weggegangen und vielleicht hat er das auch als Gottesstrafe angesehen, dass er nach dem psychedelischen Album diesen Unfall hat und dann irgendwie ist halt nicht gesund, noch mit so viel Equipment rumzufahren, was weiß ich. Nee, aber ich finde das immer wieder interessant, dass wie sehr das dann eben auch abhängig ist von dem, was so drumrum ist. Vielleicht haben die Leute jetzt einfach keine Lust auf solche Musik und dementsprechend fallen die Kritiken aus. Also ich finde es nach wie vor, also es ist ein vom Writing her und so total auf hohem Niveau, wie immer eigentlich, und deswegen bin ich so ein bisschen irritiert, dass das, was ich bislang so gelesen habe, eher so, naja, ist, also geht in Ordnung. Komisch.
Tja, vielleicht können die dann mit solchen anachronistischen Typen nichts anfangen oder so. Vielleicht ist das so ein Grund. Keine Ahnung. Also ich denke bloß, dass er ja irgendwie auch immer so ein Problem hatte mit diesem in vorderster Reihe stehen und dann eben mit dem Erfolg vielleicht auch des letzten oder der letzten beiden Alben. Das lag ja auch daran, dass er dann auf einmal Fragen beantworten musste bei Kritikern, bei Leuten aus der Presse, die dann gar nichts mehr mit seiner Musik zu tun hatten. Und ich glaube, damit kam der auch überhaupt nicht klar.
Ich glaube auch, die Engländer hören das anders. Der hat ja da so einen Status, sagen wir, ohne dass ich sie vergleichen will, nur vom Status her, sagen wir mal von Marius Müller-Westernhagen, der wird hier ja auch, keine Ahnung, das muss dann irgendwie befunden werden und so weiter. Und das hört man dann ganz anders, als wir sind da, glaube ich, unbefangener und hören halt die Musik und die ist wahnsinnig schön. Hm. So.
Ich meine, ich will nur eines sagen, guck mal auf den Kalender. Herbst ist im Prinzip, ihr wisst schon.
Ja, also uns musst du nicht überzeugen, wir sind alle relativ begeistert. Wir sind bloß so ein bisschen, wir sind benommen von den auch wirklich poetischen Texten, das haben wir überhaupt noch nicht gesagt. Was der für Bilder findet, das ist auch was Tolles. Und was mich am allermeisten an ihm fasziniert, ist ja, dass er ja in seiner ganzen anachronistischen Art und durch die Blase wahrscheinlich, in der er aufgewachsen ist, ohne Radio, ohne Internet, ohne Fernsehen und so, einfach weiß, worum es wirklich geht im Leben. Also ich weiß nicht, ich glaube, auf Standing at the Sky's Edge, irgendwie dem letzten Album, sagt er, wenn du Glück hast, dann gehst du von dieser Welt mit nichts als etwas Geborgtem. Liebe kann man nämlich nicht kaufen oder haben, sondern einfach nur, die wird dir geliehen. Und dieses Album beendet er mit den Worten, and it only goes to show what love means. Also der weiß es einfach. Und das ist super.
Ja. Und der schreibt Songs, was hat Christian Seidel eben gesagt, von denen man meint, was, das muss es doch schon mal gegeben haben. Und das hier ist so eines. Welcome the Sun. Richard Hawley. Das legen wir dann so Anfang März auf Welcome the Sun von Richard Hawley aus seiner Platte Hollow Meadows. Und das ist die Wertung.
Hit, 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 Hit.
Doch nochmal viermal Hit.
Yeah.
Das ist ja fast eine rekordverdächtige Sendung heute Abend. Aber bei den Gästen. Claudia Gerd, vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Christian Seidel, dankeschön.
Auch gerne.
Demnächst mal schneller wieder.
Ja.
Christian Schröder, dankeschön.
Ja, nichts zu danken.
Es geht ja gleich weiter im Programm mit Jürgen König und Lost in Music. Mein Name ist Andreas Müller und am Ende gibt's was Neues von Beirut. No, no, no. Heißt die neue Platte, auch entstanden aus schwerer Krankheit. Und dieses Stück nennt sich Gibraltar. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.